Hallo Berlin.
Hallo Bochum.
Hallo Thomas. Weißt du was?
Was denn?
Wir haben total den Tag der Deutschen Einheit vergessen letzte Woche.
Total. Ja, wir sind
völlig.
Hier, ja.
Kann das sein, dass das nicht so eine richtige Bedeutung hat für uns beide, dass wir das, oder ist das, winkt man das so durch?
Ich glaube ja. Ja. Weil, also für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ja der 9. November der Tag. Das ist der Tag, der mich emotional jedes Jahr abholt, muss ich wirklich zugeben.
Ja.
Der Tag der Deutschen Einheit. Ja, ich denke dann so an Lothar de Maizière und auch der, als es dann so alles anfing.
Herr Dr. Kohl!
Herr Dr. Kohl.
Kannst du dich noch erinnern an Hurra Deutschland? Da gab es die Lothar de Maizière-Puppe, die immer so gespuckt hat.
Ja.
Jetzt müssen wir den jungen Zuhörern mal kurz erklären, wer Lothar de Maizière war. Das hat nämlich nichts mit dem neuen de Maizière zu tun, sondern
überhaupt nichts.
Das war der erste und, glaube ich, auch letzte DDR-CDU-Vorsitzende.
Ja.
Glaube ich, so war das.
Natürlich, ja, na klar, absolut.
Und er war so ein kleiner Mann, der hat einen kleinen Sprachfehler gehabt. Und bei Hurra Deutschland, dieser deutschen Version von Spitting Image, hat diese Plastikpuppe von Lothar de Maizière, die hatte so eine eingebaute Düse und die spuckte immer, du, Dr. Kohl, ich habe ja sogar irgendwo noch eine VHS davon, von Hurra Deutschland, mit dem Titel Goodbye Lothar. Und,
ja.
Und die habe ich irgendwo noch. Und da waren alle Auftritte von Lothar de Maizière gesammelt.
Lothar de Maizière, genau.
Aber lass doch mal wirklich sagen, der 9. November ist auch mein Tag natürlich, ein definitiven Schicksalstag für Deutschland, mit dem Fall der Mauer, mit der Pogromnacht. Ich verstehe, dass man den 9. November nicht als Nationalfeiertag genommen hat, weil die Gefahr natürlich da ist, dass viele, viele Rechte das dann quasi zur Feier nehmen und sagen, Pogrom, blablabla, also, oder wie es damals noch hieß, Kristallnacht, ne, oder?
Kristallnacht.
Oder auf Kölsch, Kristallnach.
Von Wolfgang Niedecken und
Bach. Oder Niedecken, genau. ein Text, der dankenswerterweise auch nie verändert worden ist, trotz irgendwie Political Correctness.
Sehr guter Song, ja.
Sehr, sehr wunderbarer Song, also ein wichtiger Song.
Obwohl er auf Kölsch ist.
Naja, komm, das muss man erstmal hinkriegen, so eine kranke Sprache wie Kölsch, die sie ja nun mal ist, liebe Kölner, auch einfach zu so einer Pop, in so einen Pop-Kontext reinzubringen. Ja. Ich habe das damals sehr, sehr, sehr geliebt. Und
Da war dann noch der Major.
Der Klaus Major Häuser. Und ich habe Bab auch ein paar Mal gesehen, großartig, auch mit Niedecken war ich mal in der Talkshow und konnte mit ihm natürlich sprechen, vor allen Dingen über Springsteen. Natürlich, er ist ja mit Springsteen aufgetreten, damals im Café Einstein. Nicht im Café Einstein, wo war das? In Mitte. Ich habe das auch mal besucht. Da haben die so eine Session gemacht und Springsteen hat Hungry Heart. Wir reden schon wieder über was ganz anderes.
3. Ja,
Oktober.
Ja.
3. Oktober ist, ich sag mal so ein Kompromisstag. Finde
ja.
ich. Und deswegen ist er für mich auch nicht so wichtig, glaube ich, oder? Mhm. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube auch, weil es hat mich dann irgendwann nicht mehr interessiert, als dann am 9. November dann die Mauer gefallen ist und dann alles hüben wie drüben, ja, als es dann hin und her ging und Ost und West und so, dann war sowieso für mich der Drops gelutscht und das war dann mehr so eine formelle Geschichte, finde ich. Das ist dann so eine Sache, da wurde dann unterschrieben und dann gab es dann die Verträge und dann gab es dann die Fotos und so, aber das hatte im Großen und Ganzen emotionales nichts mehr zu tun, weil das war im Großen und Ganzen schon gegessen.
Das war, der Drops war gelutscht, das war einfach nur noch Symbolik und deswegen hängt man da auch jetzt nicht so dran und deswegen, ich war letzte Woche ja in Berlin, wie du weißt, und am Samstag, den ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass das ja ein Feiertag ist und dass da ja auch die Geschäfte zu haben. Ich bin durch ein komplett leeres Berlin gefahren morgens um 10, wollte eigentlich noch einkaufen und merkte dann so, überall sind die Läden zu. Und ich so, ach, ich Dummi, ist ja Tag der Deutschen Einheit, ist ja quasi unser 4. Juli, ne, unser 4. Juli. Und es gab halt auch ein paar Straßensperrungen, weil es natürlich auch ein paar Demos gab und so weiter. Aber das Ganze fand ja sowieso in Potsdam statt. Aber ich glaube, der 3. Oktober sagt auch sehr viel zu unserem Thema aus, zu dem Thema Einheit und was dieses Land eigentlich ist. Nämlich, es ist zwar auf dem Papier da, aber es bedeutet den Menschen eigentlich nicht viel.
Ja, ja.
Na?
Ja.
So können wir das sehen. Bevor wir in medias res gehen, nicht wahr, möchte ich noch mal kurz einen kleinen Nachruf, obwohl niemand hat sich ja besser nachgerufen als er selbst. Wir verbeugen uns einfach noch mal ganz kurz vor dem großartigen Herbert Feuerstein an dieser
Natürlich.
Stelle, der seinen eigenen Nachruf gesprochen hat.
Ehrlich?
Ja, auf WDR. Doch, hast du es nicht mitgekriegt?
Nee,
hab ich nicht. Er hat seinen eigenen Nachruf gesprochen und der ist dann auch erst nach seinem Tod ausgestrahlt worden.
Nein.
Guckt euch das bitte an oder hört euch das an, Herbert Feuerstein. Auch der Nachruf von Harald Schmidt ist herzergreifend und er war natürlich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber für mich war Herbert Feuerstein natürlich nicht erst durch Schmidt eine wichtige Figur, sondern durch Mad. Ja, er war Chefredakteur von Mad und hat die ganzen Begriffe Würk und so weiter, hat er geprägt und mich wirklich frühkindlich, humoristisch definitiv beeinflusst. Und ich stand auch zweimal neben ihm, aber es war genau wie bei Dieter Hildebrand. Ich stand auch einmal neben Dieter Hildebrand und habe kein Wort rausgekriegt und ärgere mich natürlich im Nachhinein zu sagen, Herr Hildebrand, übrigens, hier, hallo, Herrschaften, Respekt. Aber vor Feuerstein kann man einfach nur sich verneigen und dankbar sein, dass es diesen Menschen gab, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Es sind ja auch drei bedeutende Ostdeutsche gestorben. Ich versuche es mal ganz kurz zu halten. Das war zum einen eine für mich, also für mich drei wichtige Ostdeutsche. Zum einen Ursula Schmitter. Ursula Schmitter war die Leipziger Kabarett-Legende. Sie ist mit 96 Jahren gestorben, also wirklich mit einem sehr gesegneten Alter.
Ein biblisches Alter, ne, sagt man.
Ein biblisches Alter, wie man so schön sagt. Ich habe dann auch vor 10, 15 Jahren habe ich mit ihr sogar für den MDR mein Sketch zusammengespielt. Da war sie schon Anfang 80 und das war mit Bernd Lutz Lange und Böhnke und sie war dann auch mit dabei, eine alte Dame und so. Und sie war eben wirklich so die Legende. Sie ist mit 96 gestorben. Dann ist Karl-Heinz Drechsel gestorben. Karl-Heinz Drechsel war für die DDR sehr, sehr wichtig, weil das war eigentlich so der Journalist in Sachen Jazz. Der hat Jazz-Sendungen nicht nur kreiert, sondern er hat Festivals kreiert und nach vorne gebracht. Also er war in gewisser Weise sogar schon, ich will nicht sagen, ein Impresario, das ist jetzt vielleicht übertrieben. Aber er hat für die Öffentlichkeitsarbeit des Jazz wahnsinnig viel getan, hat das Dixieland Festival in Dresden ins Leben gerufen, was ja nach wie vor ein großes Familienevent war. Ich meine, Dixieland ist nicht wirklich unbedingt meine Musik, aber er hat sich da wirklich
eine musikalische Kriegserklärung auch Dixieland.
In gewisser Weise, ja.
Nicht umsonst redet man ja auch vom Dixie Klo.
Oh, <wow. lacht>
Danke, das war's von mir. Ich bin noch die ganze Woche hier.
Nein. Ja, genau.
Gibt es das Dixieland Festival? Gibt es das noch?
Ich glaube, das gibt es sogar noch.
Ah, cool.
Ich guck mal, warte mal, ich bin ja gerade, ich glaube doch, das gibt es immer noch. Ja, gibt es immer noch. Cool. Jährlich steht hier im Mai stattfindende mehrtägige Veranstaltungsreihe in Dresden. Und er ist eben jetzt mit 89 Jahren gestorben, auch mit einem biblischen Alter, sage ich jetzt mal so. Und der dritte im Bunde ist der wunderbare, großartige Günter de Bruijn, ein Schriftsteller, der ist in der DDR berühmt geworden. Also es war sein erster Großerfolg, Buridans Esel. Die Geschichte eines Mannes in der Midlife-Crisis, der plötzlich sich in eine junge Frau verliebt und der dann nicht mehr weiß, wie er darauf reagieren soll. Aber eigentlich ist das nicht markant für ihn. Günter de Bruijn war ein sehr brandenburgischer Autor. Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen auf den Pfaden von Fontane, aber ein sehr toller Autor, der sprachlich, inhaltlich und formal, also wunderbare, herrliche Bücher geschrieben hat, unfassbar viele Bücher geschrieben. Er ist jetzt kurz vor seinem 94. Geburtstag gestorben und er war einer der wenigen deutschen Autoren, der selbst der großartige Marcel Reich-Ranicki liebte Günter de Bruijn, ein doller Autor, großartig. Also Günter de Bruijn ist meine literarische Empfehlung an euch.
Sehr schön.
Lest Günter de Bruijn.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich im Jahr 2020 nochmal eine Marcel Reich-Ranicki-Parodie höre, aber du bist ja für nichts fies für, glaube ich auch.
Nee, ich habe vor nichts Angst.
Wir widmen diesen Podcast jetzt einem unserer lieben Hörer, der uns geschrieben hat.
Und zwar ist das der wunderbare Jens-Uwe Mietzner.
Ja.
Der hat mir geschrieben, wie übrigens viele Leute uns geschrieben haben, auf die letzten Podcasts, die also wirklich, wir werden wirklich immer mehr, wir werden immer mehr von Woche zu Woche. Also vielen, vielen Dank an euch.
Ja, und Jens Uwe, an der Stelle natürlich, wenn ihr wollt, dass wir immer mehr werden, heißt es natürlich abonnieren und liken und eine gute Bewertung und teilt uns in den sozialen Netzwerken, kopiert einfach unsere Links und schreibt einfach, hört euch das doch mal an. Das würde uns natürlich auch sehr, sehr, sehr viel helfen und die frohe Kunde in die Welt weitertragen. Um nichts anderes geht es hier.
Absolut. Und lieber Jens Uwe, der du uns wahrscheinlich höchstwahrscheinlich zuhörst, vielen Dank für deine Anmerkung. Ich habe auch sofort darauf reagiert. Er hat als Kritik geäußert, aber das ist, empfinde ich mir als Hinweis, dass da sagt er, was mich ein bisschen stört, ist, dass ihr beharrlich das Zwischending ignoriert, dass es zwischen Ost-DDR und West-BRD gab, nämlich West-Berlin. Mhm. Und das hängt vielleicht damit zusammen, lieber Jens, dass ich in Leipzig groß aufgewachsen bin und Hennes eben in Bochum. Also wir gehören weder zum Zonenrandgebiet noch sonst irgendwie. Aber, ich weiß aber über meine liebe Ehefrau Ela, die ja in West-Berlin aufgewachsen ist, dass für sie das Ostfernsehen zum Beispiel eine sehr hohe Relevanz hatte. Mhm. Also sehr viele, wie gesagt, im Zonenrandgebiet, also in Braunschweig zum Beispiel oder so, also die wirklich so da gelebt haben. Wir haben alle Ostfernsehen mitgeguckt, Professor Flimmrich und natürlich auch die Olsenbanden-Filme.
Genau.
Und ich glaube, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber ich glaube, das heutige Thema, lieber Jens Uwe, wird dir Genüge tun. Genau. Denn ich glaube, es gibt kaum jemanden, einen anderen Weltstar, der Berlin, Ost und West in seine Kunst mit integriert hat.
Vor allem West-Berlin. Und da muss ich nochmal kurz einhaken, denn das verbindet uns ja nicht nur, dass wir befreundet sind und dass wir Spaßmacher sind und Komiker sind, sondern wir beide haben eine West-Berlinerin geheiratet. Und zwar nicht
so
die gleiche.
Aus.
Ja, also nicht die gleiche, ne? Also jeweils eine andere, ne? Deine
also,
ist.
Wiedervereinigung bekommt da eine ganz andere Bedeutung.
Danke, Thomas, hast du das gesagt? Das ist lag mir auf der Zunge.
Ja, und Robert, und Robert.
Also Frauentausch Neumann, bei uns würde jetzt nicht so richtig sind, aber.
Ja, und Robert Neumann, mein Keyboarder auf der Bühne, ist auch West-Berliner.
Und ja, siehste, also es geht. Wiedervereinigung geht. Wir sind die praktizierenden. Obwohl, Moment, deine Frau ist aus welchem Bezirk in Berlin?
Aus Kreuzberg.
Aus Kreuzberg, okay, meine ist aus Zehlendorf, das ist schon so.
Zählt das noch?
Das doch, ja, das war genau an der Grenze, Thomas. Kreuzberg, ja. Also Kreuzberg ja auch, aber Zehlendorf ja direkt dann am unten da in Drei Linden, glaube ich, ne, unten da.
Ja.
Und aber Zehlendorf, für die es nicht kennen, ist so ein bisschen so der etwas gehobenere Bezirk, der bisschen feiner, ist aber auch ziemlich runtergekommen in den letzten Jahren. Also ich kenne Zehlendorf auch, seitdem ich meine Frau kenne, also seit 25 Jahren. Und da ist sehr viel Gentrifizierung passiert.
Das ist ein sehr schönes Wort. Das ist eigentlich was für Helge Schneider. Guten Tag. Ich bin Helge Schneider.
Gentrifizierung hier. So, pass auf. In München wird es demnächst eine Freddie Mercury Straße geben. Und zwar in der Nähe des Glockenbachviertels.
Ah, herrlich.
Weil Freddie ja in München gelebt hat und sich da auch sehr wohl gefühlt hat und diese Stadt und die Stadt ihn auch geprägt hat. Ja. Jetzt meine Frage. Jetzt kommen wir zu Medias Res. Warum um alles in der Welt gibt es in dieser verschissenen Stadt Berlin noch keine David-Bowie-Straße? Was ist da los? Herr Nicolai, nehmen Sie bitte Stellung.
Da fragen Sie genau den Richtigen.
Ja.
Aber genau den Richtigen. Ich weiß es doch
auch. Das ist doch unfassbar, oder?
Ja, ja.
Ihr streitet euch da um die Mohrenstraße und so weiter. Nennt das Ding David-Bowie-Straße und gut ist, Herrgott, nochmal.
Ja.
Ich habe mal einen Artikel in der früher von mir sehr geschätzten Taz. Mittlerweile finde ich sie auch eher ein bisschen peinlich, wo dann schon, ja, David Bowie, der hat ja mit 24 mit einer 17-Jährigen rumgemacht und deswegen darf das nie in Berlin eine Straße so heißen. Und ich sag, Leute.
Ja.
Jetzt wollen wir aber mal sowas von den Ball mal flach halten, denn wäre Berlin ohne David Bowie in meinen Augen, in meiner Wahrnehmung nicht, definitiv nicht.
Und wenn ich nochmal ganz, bevor du dann...
bevor ich jetzt anfange, meinst du?
Bevor du wirklich
bevor
anfängst
zu monologisieren. Bevor ich loslege, mein Freund hier.
Ja, bevor du loslegst mit deinem gesammelten... Nee, wenn du das gesammelte David Bowie-Wissen hier auf, dann... Wie heißt es bei so schönem Fernsehen? Die folgenden Sendungen verschieben sich um 4 Stunden. bevor du anfängst, dein Fachwissen aufzublättern, habe ich nochmal was Interessantes gefunden. Und zwar, es gab ja für alle Nicht-Berliner... gab es ja also diese Diskussion um die Mohrenstraße und beziehungsweise auch die U-Bahn-Station Mohrenstraße und es gab da also große Diskussionen, die soll also umbenannt werden. Und jetzt kommt die eigentliche Pointe und auch vielleicht die große Chance für Hennes Bender. Es ist nämlich Folgendes passiert. Jetzt gibt es findige Menschen, die aus Gründen, die nur der Teufel selbst weiß, die nämlich gesagt haben, wir benennen die Straße um, aus rassistischen Gründen und so, wo ich, da bin ich immer noch dabei, da sage ich, okay, wir nennen sie um in die Glinkerstraße. So, das sage ich mir, okay, also ich war ja viele Jahre Orchesterwart, das heißt, ich kenne mich mit klassischer Musik relativ aus, aber Nikolai Michail Ivanovich Glinka war ein vielleicht musikhistorisch ein interessanter Komponist, hat aber ganz, ganz ehrlich, keinerlei Relevanz. Ja. Das heißt, ich frage mich, warum? Also das einzige Ding, was wirklich nennenswert ist von Glinka, was auch wirklich mehr oder weniger bekannt ist, ist seine Oper Ruslan und Ludmila. Aber ansonsten kennt kein Schwanz diesen Glinka. Ich frage mich, warum? Warum nicht David Bowie Straße oder David Bowie Bahnhof? So, jetzt kommt aber das Schärfste. Nämlich, es gibt jetzt Diskussionen, und zwar die jüdische Allgemeine hat sich nämlich gemeldet und hat nämlich geschrieben, dass der Namensgeber, nämlich der russische Komponist, ich lese jetzt gerade was vor, mit Antisemitismus in Verbindung gebracht wurde. So sei das Fürst Cholmsky und ein anderes Werk, ein reichlich antisemitisches Heldenepos. Zu seinem Verständnis russischer Musik habe auch das Verdammen jüdischer Elemente gehört. So. Also der Glinka ist eigentlich raus. Und jetzt kommt die Chance von dir, lieber Hennes. Der Name Glinkerstraße ist auch nur eine mögliche Alternative, so die BVG-Sprecherin im Gespräch mit dem RBB. Wir sind offen für Diskussionen. Ja. Eine Umbenennung werde ohnehin erst im Dezember stattfinden. Vielleicht auch erst im Januar, vielleicht auch im Februar. Momentan gibt's, glaube ich, Wichtigeres. Das heißt, letztendlich könntest du oder könnten wir als Podcast-Fanbase, könnten wir eigentlich eine Unterschriftenaktion lostreten, dass wir einfach sagen, wir fordern, dass es jetzt zur David-Bowie-Straße umbenannt wird, weil Glinka geht auch nicht, weil das ist eigentlich relativ nach, ich meine, das war kulturell, politisch normal. Antisemitismus, das findest du also in den letzten 500 Jahren in der Musik und im Theater überall.
Ich hatte mal eine sehr heftige Diskussion mit einem Kollegen, der sagte, dass Walt Disney ein Antisemit war. Und wo er hatte dann noch Beispiele. Es gibt die erste Fassung der drei kleinen Schweinchen, wo der böse Wolf sich dann so als so eine Art jüdischer Straßenverkäufer verkleidet mit so einer langen Nase, Dings und so weiter. Und Jetzt kommt was ganz Hartes, was ich sage. Das war damals so, ja. Also Disney war definitiv, hatte Tendenzen, die bestimmt nicht gesund waren. Der hatte auch sehr eine an der Klatsche. Aber wenn Disney ein Antisemit war, dann hätte er wahrscheinlich auch nicht die Sherman-Brüder angeheuert, um Musik zu schreiben für ihn. Und als Antisemit kommst du in Hollywood auch nicht so richtig weit, ja. Aber so zwischen 20er, 30er Jahre, als das alles aufkam, dieses Thema und hochgekocht wurde und natürlich in den Schrecken des Zweiten Weltkriegs und dem daraus resultierenden Holocaust gelandet ist, war Antisemitismus sehr, sehr an der Tagesordnung. Das war Hot Volley.
Standard.
Ja, Standard, ne? Da gab es ganz schlimme Karikaturen und ganz, ganz schlimm. Aber das ist genau wie wenn du aus Mark Twain, aus Huckleberry Finn die ganzen Negers rausnimmst. Also die ganzen Begriffe Neger. Das hieß damals so. Man muss das immer in einem historischen Kontext sehen. So, historischer Kontext bei David Bowie und Antisemitismus ist natürlich, dass viele gesagt haben, Moment mal, da gab es doch den Moment, wo er 1976 an der Victoria Station in London angekommen ist und angeblich den Hitlergruß gemacht hat.
Ja.
Damals in seiner Figur The Thin White Duke. David Bowie hat ja immer Alter Egos gehabt, Ziggy Stardust, Aladdin Sane und halt auch diesen Thin White Duke, diesen pseudo-arischen schwarz-weiß Typ mit zurückgegelten Haaren und Weste. Er hat in dieser Zeit sich sehr, sehr viel mit dem Thema Faschismus auseinandergesetzt. Also auseinandergesetzt ist gut. Also er ist da auch in satanistische Sachen gegangen. Das kann man aber historisch nicht rechtfertigen, aber dadurch erklären, dass der Mann zu dieser Zeit vollkommen bis unter die Schädeldecke vollgekokst war. Der war hackenbreit und dicht und hat sich mehrfach dafür auch entschuldigt und gerechtfertigt. Ich meine, der Mann heißt David mit Vornamen, und er war viele Jahre lang mit einer schwarzen Frau verheiratet. Also das kann ich nur wirklich, natürlich spricht jetzt auch der Fan, ne? Und ich sage, aber wenn du in den 70ern Rockstar warst, da hast du aber alles mitgenommen. Keith Moon ist komplett in der Nazi-Uniform einkaufen gefahren. Ja? Weil er komplett wahnsinnig war.
Ja, ja.
Deswegen würde ich trotzdem nicht sagen, Keith Moon ist ein Nazi, weil die Engländer natürlich eine totale Faszination haben mit Nationalsozialismus. Die wollen das wissen, was war daran so interessant. Deswegen gibt es ja auch mehr Filme über Nazis aus England als über Deutschland. Lemmy. Mhm. Lemmy hat bis zu seinem Tode Memorabilia. Uniform, Helme, alles mögliche, Orden und so weiter. Lemmy war alles, aber kein Nazi. Also da muss ich jetzt mal sagen, also das ist jetzt so ein Totschlagargument, das ich von mir weise. Bowie ist 76, genau nach dieser Zeit, zusammen mit Iggy Pop, der damals sehr stark heroinabhängig war, von Los Angeles nach Berlin gezogen. Und hat gesagt, pass auf, wir müssen jetzt mal in die Stadt, wo wir quasi wo wir clean werden, und ist dann natürlich aber witzigerweise nach Berlin gezogen. Was zu diesem Zeitpunkt
so als Außenstehender, wir fahren jetzt mal dahin, wo es keine Drogen gibt.
Genau, und dann fahren wir nach West-Berlin, natürlich super. Und das ist alles dokumentiert. Ach,
guck mal, da kommt ja Christiane F.
Guck mal da, ja, auch da Christiane F., das passt natürlich alles total super. Ja. Das ist alles wahnsinnig dokumentiert worden. Er hat gewohnt mit Iggy in einer WG in der Hauptstraße 155. Dort gibt es jetzt eine Emailleplatte und ein sehr schönes Graffiti.
Beim Kleistpark um die Ecke.
Beim Kleistpark, Haltestelle Kleistpark. Ja. Ich ziehe immer meinen imaginären Hut, wenn ich vorbeifahre. Er ist da nicht mehr. Ich bin schon 1990 da hingefahren und habe mir das mal angeguckt. Und er wohnt ja wirklich da. Das war ja Schöneberg ist immer noch Schöneberg und sehr, sehr stark türkisch durchmischt und so viele Läden. Und dann gibt es dann diese kleine Kneipe daneben, wo er auch mit Iggy abgehangen hat. Das ist alles dokumentiert. Wenn ihr euch zu dem Thema David Bowie in Berlin klüger machen wollt, ich habe ja, wie du weißt, mit unserem lieben Kollegen Frederik Hormuth sehr, sehr viele Podcasts gemacht, beziehungsweise YouTube-Videos zu David Bowie unter dem Titel Telecollect Bowie. So.
Ja, fantastisch.
Und da kann man das auch nochmal nachgucken auf YouTube, Telecollect Bowie eingeben, da gibt's ganz viel. Bevor ich ins Schwafeln gerate, es gibt ein wunderbares Buch, was ich dir auch schon mal geschickt habe, das heißt Bowie in Berlin.
Ja, sehr,
A New
sehr
Career in the Utah.
Es gibt auch ein bisschen, muss ganz ehrlich sein, ich fand's ein bisschen verstörend, weil er eben so krass drauf war.
Ja,
also
eben
auch so am Rand, ne? Also was er eben nicht nur an Drogen, sondern auch so diese, ich will nicht sagen selbstzerstörerisch, aber trotzdem so ans Limit zu gehen. Und ich glaube, diese Entscheidung nach Berlin zu gehen, war relativ logisch. Also wenn du so drauf warst wie er, und rückblickend gehört er wirklich, und das gilt natürlich auch für Iggy Pop, und es gilt auch für viele Jazzmusiker, die sich auch extrem gegeben haben, man wundert sich wirklich, dass sie das überlebt haben.
Ja. Definitiv. Aber das war für Bowie, glaube ich, auch eine Art und Weise, von diesem ganzen Hollywood-Zeug wegzukommen und sich wirklich mit Brian Eno zusammenzusetzen und zu sagen, wir arbeiten jetzt, wir arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und in diesen zwei Jahren, wo er in Berlin war, hat er vier Platten gemacht, und zwar die beiden mit Iggy Pop.
Ja.
Und Low und Heroes. Heroes ist die einzige Platte, die wirklich in Berlin entstanden ist. Low ist in Frankreich aufgenommen worden, bis auf ein Lied, was dann abgemischt worden ist in den Hansa-Studios. Und Heroes ist die zentrale Berlin-Platte. Alle anderen Songs, auch die Songs auf der Loggia, die dann 79 rausgekommen ist, entstanden in Berlin, sind von Berlin beeinflusst. Yassasin, dieses türkische Lied und so weiter, sehr, sehr, sehr stark. Aber man darf auch, wie gesagt, Iggy Pop nicht vergessen, vor allen Dingen die Lust for Life und die Idiot, die haben da innerhalb von zwei Jahren vier Platten gemacht und hatten ein ganz starkes kreatives Output.
Ja.
Und das hat Bowie gefunden in Berlin zusammen mit Brian Eno, aufgenommen, und das kann ich jetzt jedem wirklich nur empfehlen, nicht nur David Bowie-Fans, sondern jedem, der sich für Musik interessiert, die Berlin Music Tours.
Ja.
Ja, du hast ja schon das große Vergnügen gehabt, in den Hansa-Studios in Berlin im Meistersaal Elvis Costello zu sehen, zusammen mit Alain Toussaint.
Ja.
Du Arsch, mit Götz George zu sprechen. Du Arsch, ja. Und in diesem Meistersaal hat David Bowie damals die Vocals aufgenommen, die Gesangsspur für Heroes.
Ja.
Und das merkt man einfach, wenn man in diesem holzvertäfelten Raum ist, wie viel Geschichte, wie viel Musikgeschichte da drin ist. Und dann sind in den 90ern U2 dazugekommen. Vorher natürlich Depeche Mode und ganz viele andere einstürzende Neubauten. Das lasst ihr euch am besten alles von Thilo erzählen, der die Berlin Music Tours macht. Ja. Und bucht das einfach, geht auf die Seite Berlin Music Tours und da gibt es spezielle Depeche Mode Tours. Es gibt auch Walks, also so Spaziergänge. Aber ich sag mal so, da zu sein in diesen Studios, wo vor allen Dingen Schlagermusik aufgenommen worden ist.
Ja.
Also David Bowie und Brian Eno mussten immer auf Jack White warten, bis der da fertig war mit seinem Schlager. Also nicht auf Jack White von wegen Seven Nations Army, sondern auf den
Jack White. Andere.
Ja, ja. Und was auch...
Heute
was,
haben wir auf die Pauke, ist da, glaube ich, Jack White, oder? Tony Marshall.
Tony Marshall, so. Ja, genau. Und dann, es wurde auch erzählt, das fand ich auch sehr, sehr, sehr schön, dass Bowie und Iggy dann, wenn sie rumgefahren sind und so, es lief natürlich 1976, 77 auf jedem Kanal Bonnie M. Und die haben Bonnie M. gehasst. Ja, also das ist auch einfach so lustige Anekdoten, die man da erfährt und ich finde das absolut großartig. Und
du sag mal, ich habe dir doch, haben wir ja auch mal hin und her gesimst, ich habe dir doch Post geschickt oder schicken lassen.
Ja.
Ich habe dir doch ein Buch geschickt.
Ja, da ist David Bowie aber nicht drin. Du hast mir ein Buch geschickt. Ja, ein Buch
über... Das Beat-Lexikon.
Das Beat-Lexikon aus der DDR.
Aus der DDR, das heißt Beat-Lexikon, Interpreten, Autoren, Sachbegriffe. Und zwar, ich habe es ja vor mir liegen.
Das hast du auch vor dir jetzt gerade?
Ja, VEB Lied und Zeit, ja. Berlin 1980. Und Leute, das muss man sich mal vorstellen. Im Jahr 1980, was da alles passiert ist. Und dieses Buch hat sage und schreibe, dieses Beat-Lexikon hat sage und schreibe 184 Seiten. In jeder internationalen Ausgabe, ich glaube, da ist der Buchstabe A 150 Seiten schon. Das in der DDR hatte... Das Beat-Lexikon insgesamt 184 Seiten.
Ja.
Und wenn man unter B schaut, ja, hat man alle möglichen alle möglichen Bands, wie zum Beispiel Babylon, Beatles. Bachmann Turner, Overdrive, George Baker,
ja.
Natürlich George Baker der Schlagzeuger, aber natürlich auch George Baker Selection.
Ja.
Natürlich die
Ginger
Beatles.
Baker meinst du, nicht George
Barock,
Baker.
Barock Rock steht drin, Bay City Rollers.
Ja.
Und man blättert und blättert und blättert und denkt dann sich irgendwie, Black Sabbath steht drin und dann kommt man irgendwann, Angelo Branduardi, so, und dann kommt man irgendwann in Richtung O und da kommt dann erstmal, ich guck mal hier, ja genau, Bolland und Bolland, genau.
Von wann ist das? Dann muss das
1980.
Und da waren schon Bolland und Bolland drin, die ja später
Bolland
mit,
und Bolland?
Mit Falco und mit Status Quo.
Nee, das kam ja viel später. Mein Vater war ja Musikredakteur und war Musikredakteur der Sendung Da liegt Musik drin mit Rainer Süß. Und da waren die Anfang der 70er Jahre, waren die da als Duo da. Als nicht Zwillingsbrüder, also sie waren ja Brüder und haben da eben, warte mal, ich guck mal, wie hier steht, Bolland und Bolland. Das sind ja zwei Brüder, wie heißen die? Rob und Ferry, genau.
Genau,
so,
ja,
und dann hast du hier Bolland und Bolland, dann kommt Bonnie M., Boogie Woogie, Stan Boris, ein polnischer Interpret, Bossa Nova, Bottleneck und das war's. Also in dem Buch von 1980 findet David Bowie nicht statt. David Bowie kannte man nicht. Und wenn man sich überlegt, das war ja das Jahr, in dem ich David Bowie das erste Mal wirklich wahrgenommen habe.
Ja.
Und auch also sofort hin und weg war, weil ich im Musikladen, Manfred Sechsauer moderierte da, und da waren dann irgendwie Kool & the Gang dabei oder der Jackson 5 oder so als Live-Acts, aber dann gab es auch immer so Musikvideos und da gab es ein Musikvideo aus London und das war Ashes to Ashes.
1980, ja, ja.
Genau. Ja, 1980.
Und Bowie hat auch im Musikladen ein Special aufgenommen, 1978.
Ach nee.
Eine halbe Stunde, doch kann man bei YouTube gucken. Das eine, also er steht wirklich mit seiner Band und Adrian Belew und alle mit seiner Tourband stehen da in diesem Musikladenstudio in Bremen. Die Leute sitzen alle an so Cocktailtischen und er singt dann Heroes und auch diese schwierigeren, experimentellen Keyboard-Synthesizer-Sachen von Low und so. Das ist sehr, 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 sehr putzig. Wir sind auf das Thema David Bowie gekommen. Wir reden über das Lexikon nochmal wann anders, wenn ich das durch habe. Weil das ist wirklich putzig.
Du, das geht schnell.
Das ist sehr, sehr lustig, weil das Tolle ist wirklich, dass wirklich Größen, Westgrößen wie Beatles dann wirklich auch mit DDR und auch so und so Ostbands dann so gleichgesetzt werden.
Ja.
Was natürlich auch so ein bisschen aber. Es gab, glaube ich, ein ähnliches Lexikon, das ich hatte von Ilja Richter, auch von 77. Das war aber 20 Mal so dick. Das war so ein blaues. Ich muss gucken, ob ich das
eben
habe. So, pass auf. Wir sind draufgekommen, wir haben ja über Lieder, über Städte gesprochen. Und da haben wir gesagt, Heroes ist natürlich das Lied über Berlin. dann kamst du drauf und hast gesagt, Hennes, wir haben ein Lied vergessen. Ja. Ich sag, was denn? Natürlich ist Heroes ein wichtiges Lied über Berlin und die Mauer und Schüsse reißen die Luft. Ne? Also, wo man immer versteht, Schüssel reißen die Luft.
Für die Unwissenden unter euch, David Bowie hat Heroes, ich weiß nicht wann, wahrscheinlich kurze Zeit später oder parallel auf Deutsch rausgebracht.
Genau, und zwar die auf Deutsch und Französisch nochmal. Und das aber nicht, die Gesangsspur nicht in Berlin aufgenommen, sondern in Montreux, im Studio in Montreux, Musical, im Dingsstudio.
Es gibt ja auch von Peter Gabriel, hat ja, glaube ich, auch zwei oder drei Platten auf Deutsch aufgenommen. Und Horst Königstein hat die Texte geschrieben. Tobias Saalfeld, unser Freund und Co-Autor, sagt, es ist ein Verbrechen, er hat es verbrochen. Ich weiß nicht, weißt du, wer den deutschen Text von Antonia Heroes? Maas.
Antonia Maas, die Sängerin, die auch mit Tony Visconti, dem Produzenten, so ein Spöksken hatte, so ein Fistanöllchen hatte und die dann mit Visconti an der Mauer stand und geknutscht hat und Bowie hat das gesehen. Und darauf kommt diese Zeile, I saw you standing at the wall kissing. We kissed, so nothing could fall. Und dann kommt die Stelle, wo er singt, The guards shot above our heads, was dann auf Deutsch übersetzt ist, finde ich eigentlich sehr, sehr, sehr schön übersetzt. Schüsse reißen die Luft, sehr poetisch. Schüsse reißen die Luft. Das Blöde halt, Bowie schreit das halt und es klingt halt wirklich wie Schüssel reiß in die Luft. Und wenn man sich dann das ergibt keinen Sinn, aber wenn man sich das Video zu China Girl anschaut, was er ein paar Jahre später gedreht, da gibt's eine Stelle, da nimmt er ja so einer Chinesin eine Schüssel Reis aus der Hand und schmeißt sie in die Luft. Da schließt sich dann quasi so der Kreis.
Für dich schließt sich der Kreis. Ich glaube nicht, dass er da an dich gedacht hat.
Nein, natürlich nicht. Aber Heinz Lohmann hat auch gesagt, dass der Text von der deutsche Text von Heroes auch nicht gut ist. Und aber das ist mal unbenommen, aber es ist sehr emotional. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Lieder über Berlin. Wir haben so ein paar Lieder angesprochen, ein paar Lieder über Berlin. Ich höre ja immer noch gerne Bye Bye Berlin von Tele, was wirklich so den, was ich immer gerne im Zug gehört habe, wenn ich Berlin verlassen habe, wo es also ein wunderschönes Lied ist über Berlin. Aber das Berlin-Lied schlechthin ist für uns nicht Heroes. Ja. Das ist für uns Where Are We Now?
So sieht's aus.
Als Where Are We Now am 8. Januar 2013 in die Welt brach. Von hier auf jetzt, ohne Ankündigung.
Ja, ohne Ankündigung. Niemand wusste, auf einmal war Facebook voll mit diesen gelinkten, mit diesen Links des Songs und auf einmal war dieses Lied da und niemand hat damit gerechnet, oder?
Bowie hat das geschafft, in der Zeit des Internets total geheim zu halten, dass er mal eben nach 10 Jahren Ruhezeit mal ein neues Album gemacht hat, einen neuen Song. Ja. Und dann kam dieses Lied raus, Where Are We Now? Ich saß vorm Computer, ich habe geheult ohne Ende. Meine Frau, was ist los? Bowie hat ein neues Lied gemacht, hör dir das mal an. Er singt vom Potsdamer Platz und vom KDW und
Near KDW.
KDW. Sitting in the Jungle. Er singt ja wirklich Dschungel. Und nicht Jungle, weil der Dschungel war ja die Kneipe damals, die Disco.
Das war die Disco, ja.
Die auch in Berlin von Ideal erwähnt wird. Und dann Böse Brücke und alles Mögliche, was er da zählt. Also wo ich wirklich dachte so, oh mein Gott, er ist wieder da und er kommt mit einem Lied, was dir komplett die Schuhe auszieht, was ganz untypisch für ihn auch total rückblickend ist und sentimental ist.
Es ist ein naja, Alterswerk ist jetzt ein Quatsch, aber es ist ein Rückblick, ein sehr sentimentaler Rückblick. Man könnte vielleicht sogar sogar kitschig, aber es ist so, ich glaube, das kannst du auch nur in einem bestimmten Alter schreiben. Also ich glaube, er hat immer die Musik gemacht, die zu seinem Alter gepasst hat.
Nicht immer, muss ich sagen, als Bowie-Fachmann, aber meistens so. Also die beste Musik hat er gemacht, die auch zusammen. Der Hammer ist ja, dass Where Are We Now total untypisch ist für den Rest der Platte. Man hat jetzt gedacht, jetzt kommt so ein retrospektives Album, aber es kam was total nach vorne gehendes. Also wirklich, also was auch total zeitgemäß war. Und Where Are We Now hat mir damals total und hat mir natürlich auch Hoffnung gemacht, dass es weitergeht und dass er jetzt wieder jedes Jahr oder alle 2 Jahre eine Platte macht. Und das ist natürlich eine sehr, sehr bittersüße Erinnerung an diesen Moment, als dieses Lied auf einmal kam. Übrigens in der Inszenierung von Lazarus, die ich zweimal gesehen habe, einmal in der Originalbesetzung vom Broadway in London und dann nochmal in der nicht so guten Inszenierung von Matthias Hartmann in Düsseldorf, der das ganze Ding nicht so richtig verstanden hat. Aber da, selbst da war Where Are We Now nicht tot zu kriegen. Da haben die Leute wirklich Tränen in den Augen gehabt. Alles natürlich auch durch den Tod von Bowie natürlich auch. Und es ist so eine Liebeserklärung an Berlin und ist so noch quasi, wie wir jetzt wissen, ja auch so ein bisschen auf den letzten Drücker gewesen. Ja. Und ein Hammerlied. Also ich glaube, schöner kann man diese Zeit auch nicht, so dieses Vergangene eben halt.
Ne? Ja, er hat versucht, diesen Moment, den er da, oder diese Zeit, die er da in Berlin verbracht hat, einzufangen. Sehr liebevoll und sehr warmherzig. Ich bin ja nicht so der große hysterische Bowie-Fan wie du. Ich achte ihn sehr und ich schätze ihn natürlich auch sehr. Aber er war ja immer, oder was ich an ihm extrem schätze, ist, dass er sich hundertprozentig treu geblieben ist, dass ihn Trends oder irgendwelche anderen Geschichten relativ wenig interessiert haben, um nicht zu sagen, also gar nicht interessiert haben, wenn ich das so sagen darf. Ja. Du wirst es wahrscheinlich besser
wissen. Agree to disagree gerade.
Ja. Jedenfalls, aber er hat irgendwie immer so sein eigenes Ding gemacht und er hat ja auch sehr ruppige Sachen gemacht, ne? Also Ashes to Ashes rauskam und da war ich 16 und da war ich schon in so einem Schallplattenring mit drin in Leipzig. Und dann habe ich irgendjemand gesagt, ja, kommt da irgendjemand an diese Platte ran, die heißt Scary Monsters. Und irgendwie so 2-3 Monate später bekam ich dann diese Platte in die Hand mit diesem merkwürdigen Cover, wo diese merkwürdige Musik drauf war. Und ich dachte, ja, Ashes to Ashes ist ja ein toller Song. Aber was ist denn da für eine komische Musik? Und dann kam einer um die Ecke und lieh mir Station to Station. Mit der Platte kam ich dann sehr viel besser klar und so. Was ich damit meine ist, dieses Lied ist sehr versöhnlich, ist sehr weich, ist sehr warm. Und er hat ja viele Nuancen, sehr viele Facetten hatte er ja in seiner Kunst, dass er manchmal auch sehr brutal und auch sehr ruppig und sehr industriell klang in seiner Musik und manchmal auch sehr kühl und kalt. Und da hat er sich dann doch, das ist ein sehr, sehr warmherziger Song, Where Are We Now?
Ja. Ich glaube, er hat wirklich einen Soundtrack geliefert. Also einen Soundtrack für meine Generation natürlich. Auch Generationen, die jetzt erst in den 80ern dazugekommen sind, mit Let's Dance oder halt mit Scary Monsters. Aber wenn du dir wirklich die Berlin-Platten anhörst und mal so im November durch Berlin fährst und die Heroes hörst und auch die zweite Seite von Heroes und die Low hörst, die ja sehr viel auch von Osteuropa, nicht umsonst heißt ein Stück ja Warschauer, also Warschau, also da ist schon sehr viel, sehr, sehr viel elektronische Kühle, natürlich auch bedingt durch Brian Eno und seine Klangsphären und so weiter, aber das ist, er hat wirklich den Soundtrack zu dieser Stadt geschrieben und ich finde wirklich, dass er, und das hat Steinmeier ja auch gesagt, nachdem Bowie gestorben war, dass er, dass Berlin David Bowie sehr, sehr viel zu verdanken hat. Ja. Also er hat dieses Lied gemacht und also Heroes gemacht und hat in Berlin gelebt und ist immer wenn Bowie in Berlin gespielt hat, war es immer ein großes Hallo und er hat Berlin, glaube ich, wirklich auch auf die Landkarte gebracht, weil vielen war Berlin, glaube ich, auch nicht so wichtig oder auch egal.
Meinst du?
Das war diese, du darfst nicht vergessen, ich habe keine Beziehung gehabt zu Berlin, weil ich keine Verwandten hatte in Berlin. Mhm. Und Berlin war für mich immer diese sehr privilegierte Insel, gab es immer Zuschüsse und Subventionen und so weiter. Und ich weiß nicht, mein Vater hat immer darüber geschimpft und so, die Berliner. Und in dem Moment, wo man sich dann mit Berlinern einlässt, so wie wir zum Beispiel mit unseren Frauen oder halt in Berlin lebt oder in Berlin arbeitet, ist es was anderes. Und Bowie hat das eben der Welt einfach gezeigt. Da gibt es diesen Ort. Und dieser Ort ist so besonders, den gibt es nicht nochmal auf der Welt. Mhm. Und er durfte das auch machen, weil er da einfach gelebt hat und das erfahren hat und bei Romy Haag war und diese ganzen Sachen. Das steckt auch alles in den Liedtexten drin und in den Joe the Lion ist ein Lied über einen Aktionskünstler. Also es gibt sehr, sehr viele Bücher darüber, über Berlin. Es gibt ein Buch, das habe ich dir, glaube ich, mal irgendwann geschenkt. Helden, David Bowie in Berlin von Tobias Rüther.
Ja.
Dann gibt es ein Buch, ich mache jetzt mal eben ganz kurz eine kleine Literaturliste. Wer des Englischen mächtig ist, gibt es ein Buch, das heißt Bowie in Berlin, halt auch Bowie in Berlin, von Thomas Jerome Seabrook, A New Career in a New Town, ist ein englisches Taschenbuch, auch eigentlich ein dicker Brummer. Es gibt zwei Bücher, die ich jedem, der sich für David Bowie interessiert, ans Herz lege. Das eine ist die Autobiografie von Tony Visconti, den wir eben schon erwähnt haben, den Produzenten.
Oh, wusste ich gar nicht, der hat,
Ja, die heißt Bowie, Bolan and the Brooklyn Boy. Denn Tony Visconti hat nicht nur die wichtigen Werke von David Bowie produziert, sondern auch Mark Bolan und Thin Lizzy und so weiter. Und er schreibt unheimlich gut. Und er schreibt natürlich auch sehr, sehr viel über die Zeit in Berlin, wie das damals war und wie die gelebt haben und wie die aufgenommen haben. Ich habe ja auch mal mit Eduard Meyer telefoniert, mit dem Tonassistenten, der ja auch Cello spielt auf der Low. Das ist ein Buch, das ich, also man muss Englisch können, es gibt es leider nicht auf Deutsch. Tony Visconti, Bowie, Bolan and the Brooklyn Boy. Dann gibt es ein Buch, was es auch nicht auf Deutsch gibt. Ich habe mal angesetzt, das mal auf Deutsch zu versuchen zu übersetzen, nur ich habe dann irgendwie gedacht, wenn es keinen Verlag gibt, der das rausbringt und mir kein Geld dafür gibt, dann lasse ich das auch. Dann ist das, so viel Zeit habe ich trotz Corona auch nicht. Das Buch ist von Simon Goddard und heißt Ziggyology. Wir verlinken das alles bei uns bei Facebook. A Brief History of Ziggy Stardust. Das beschreibt eigentlich das, wie aus David Bowie Ziggy Stardust wurde. Dieses Phänomen, diese Kunstfigur.
Ah.
Das ist sehr gut. Und das ist, glaube ich, auch Inhalt des Films, der im November rauskommen wird, der auch Stardust heißt. Das ist ein Film über David Bowie, über seine erste Reise nach Amerika und wie er sich halt inspirieren lassen, um Ziggy Stardust zu werden. Wird im Moment sehr kontrovers diskutiert, weil die Nachfahren von Bowie haben das nicht abgesegnet. Es gibt auch keine Musik von David Bowie in dem Film. Also nicht so wie bei Rocketman oder wie bei Bohemian Rhapsody. Und es gibt einige Fans, die schreiben, das gucke ich mir nicht an, das ist Unsinn. Und ich so, Leute, wartet den Film ab. Es könnte sein, dass der gut wird. Velvet Goldmine ist ein Film, der auch nicht mit Genehmigung von Bowie passiert ist. Und ich weiß nicht, ob ihr den kennst, mit Ewan McGregor.
Ja, der ist super.
Ja, und der spielt halt damit. Der ist von Michael Stipe zum Beispiel produziert. Michael Stipe wollte unbedingt eine Bowie-Biografie machen, aber Bowie hat gesagt, ist nicht. Und dann Michael Stipe hat diese Fantasie, er ist so drumrum, weißt du, es gibt da diesen Typ, der so ist wie Bowie oder auch so ist wie Iggy und
das ist doch mit Ian McGregor, ne?
Ian McGregor, genau, mit John Rhys Davies, Eddie Izzard spielt mit und Toni Collette spielt mit. Ein toller Film. Velvet Goldmine.
Ja, Velvet Goldmine.
Ist benannt nach einem David Bowie Song, nach einer B-Seite übrigens auch. Also das kommt im November, Stardust. Es gibt ein Buch, was ich auch sehr, sehr schön finde, um in das Thema David Bowie sich reinzulesen. Das heißt David Bowie Stardust Interviews, auf Deutsch rausgekommen. Sehr, sehr schönes kleines Buch mit David Bowie Interviews, also so ein paar Interviews. Ein schöner Reader. Und es gibt ein sehr geiles Buch, das muss ich wirklich sagen. Das heißt Bowies Bücher. Literatur, die sein Leben veränderte, von John O'Connell. Gibt es auf Deutsch von Kiwi. Da sind 100 Bücher drin. Bowie hat mal so eine Liste gemacht von 100 Büchern, die er am besten findet oder die er sagt, das ist so diese Bucketlist, so diese Liste von Büchern, die man gelesen haben muss. Und da nimmt dieser John O'Connell, stellt diese Bücher vor und bringt sie in Bezug zu Bowie und zu Songs von Bowie. Das ist manchmal ein bisschen weit hergeholt, aber es erfüllt seinen Zweck, denn es macht teilweise richtig Bock, sich die Bücher mal vorzunehmen. Nicht jedes Buch, was David Bowie gelesen hat, ist jetzt auch ein tolles Buch für mich gewesen. Ich habe mal versucht anzufangen, das zu lesen, aber dann habe ich gesagt, so, ich will ja auch selber was entdecken aber das ist ein sehr, sehr, sehr tolles Buch, weil Bowie hat ja gelesen wie ein Berserker.
Ja.
Er war also unglaublich belesen und gebildet auch und ein toller, also eins der schönsten Interviews, das es gibt mit David Bowie, ist das von Harald Schmidt.
Ja.
Und ich bin Harald Schmidt bisher in meinem Leben erst einmal begegnet auf einer Rolltreppe. Er ist nach oben gefahren, ich bin nach unten gefahren. Welche Symbolik. aber ganz ehrlich, wenn ich Harald Schmidt irgendwann mal sehe, dann würde ich den am liebsten in den Arm nehmen und sagen, lieber Herr Schmidt, das mit dem Interview damals mit Bowie, das war einer der größten Momente im deutschen Fernsehen. So cool, wie Schmidt in dem Moment war und wie cool, locker Bowie war. Wir reden hier von einem Weltstar und Schmidt war einfach fantastisch. Ein großartiges Interview, kann man bei YouTube...
Werde ich alles verlinken auf unserer Facebook-Seite.
Kann man bei YouTube gucken und dann guckt euch mal die Kommentare von den ganzen Amerikanern und Engländern an. That's the best interview he ever gave und so, ne? Also, weil er da einfach locker...
Weil er ist, und was ich an David Bowie da wirklich... da hat er Promo gemacht für Heathen, für eine sehr, sehr schöne Platte, wie ich finde.
Die Heathen ist eine seiner besten. Die Heathen habe ich jetzt neulich nochmal gehört. Die Heathen hat auch so einen gewissen Berlin-Touch. Mhm. Ja, von vielen wird die Heathen ja so als so eine Post-9-11-LP gesehen. Die ist aber vorher aufgenommen. Das darf man nicht vergessen. Und da hat Bowie schon so eine Art Stimmung eingefangen. Bowie war in seinen besten Zeiten richtig guter Stimmungseinfänger.
Ja, ne, jedenfalls, was ich an ihm interessant finde und wahnsinnig sympathisch, er war ja auch wirklich so ein Herzensfänger, sage ich jetzt mal so. Er war ja so eine androgyne, nicht wirklich greifbare Persönlichkeit. Und das klingt jetzt abwertend, ist aber jetzt gar nicht gemeint, wenn man sagt, sehr intellektuell und sehr abgehoben und sehr artifiziell. Und er hat aber trotzdem die Spielregeln des Showbusiness verstanden. Unter anderem eben, wenn ich in eine Late-Night-Show gehe zu Harald Schmidt, obwohl es nur ein Deutscher ist, dann muss ich mich an die Spielregeln halten, weil alles andere wäre dumm.
Ja,
so.
Ja,
und genau. Dann geht er also zu Harald Schmidt und ist gut gelaunt und scherzt und macht kleine Sprüche und kleine Scherzchen. Ist unglaublich zugewandt und empathisch und wahnsinnig liebenswert. Mhm. Und als ich über dieses Thema David Bowie nachgedacht habe, und ich habe gestern auch mit Tobias, also mit unserem Co-Autor, auch nochmal drüber geredet, er ist wirklich einer der ganz großen Weltstars gewesen, die es so, also von der nachkommenden Generation, gar nicht mehr gibt, muss man wirklich sagen. Nee. Und es sind zwei Gedanken, die mir gekommen sind, wenn ich an David Bowie denke. Das eine ist, warum findet David Bowie im Beat-Lexikon der DDR nicht statt?
Das lässt dich nicht los.
Das lässt mich nicht los. Und die Antwort ist, glaube ich, relativ banal.
Ja.
Er war einfach nicht greifbar. Er war nicht schubladenkonform. Weißt du, du konntest irgendwie die Rolling Stones oder die Beatles oder so, die konntest du in eine gewisse Schublade doch reinstecken, wo du sagst, das ist er. Aber diese unfassbare Unberechenbarkeit von David Bowie, der dann irgendwie so eine Platte gemacht hat wie Earthling zum Beispiel, also so Drum-and-Beat-Zeug, und dann machte er sowas wie Let's Dance oder so, wo man sagte, was ist das, was macht er
da? Als Let's Dance rauskam, war das der absolute Hammer. Das wird immer jetzt belächelt, aber als Let's Dance rauskam, 83, werde ich nie vergessen, als ich das erste Mal gehört habe, das hat mir so die Schuhe ausgezogen, das gab es bis dahin nicht. Nee. So ein, sowas Gutes, und natürlich war das kommerziell, das war ja auch die Absicht. Er wollte ja einen Hit haben. Und er wollte auch richtig Geld verdienen, weil er immer auch Schulden hatte und einen schlechten Vertrag hatte mit seiner alten Plattenfirma, mit RCA, und immer noch das Problem mit dem Management und so. Und das hat ihn wirklich aus der Scheiße geholt. In den 80ern hat er dann natürlich so Sachen gemacht, da hat er so Kompromisse gemacht. Da hat er Never Let Me Down gemacht. Da hat er diese Glass-Spider-Tour gemacht, wo er mit dieser Riesenspinne, mit dieser Riesen-Kirmes-Spinne, was ich leider damals nicht in Berlin gesehen habe, sondern am Nürnburgring, vom Reichstag stand und Heroes dann halt auch den Leuten jenseits der Mauer gewidmet hat, die auf der anderen Seite standen und das natürlich auch gehört haben.
Yeah.
Und also wenn ich eins bedauere, dass ich nicht auf jedem David Bowie-Konzert war, auf dem ich je war, auf dem ich hätte sein können. Ich habe ihn 7-mal gesehen. Trotzdem viel zu wenig. Ich habe ihn gesehen einmal 1991 im Oktober in der Stadthalle in Offenbach mit Tin Machine, mit seiner kleinen Midlife-Crisis-Band. Und da stand ich wirklich 3 Meter vor ihm. Und der hat eine Ausstrahlung gehabt, das ging nicht. Also da bist du wirklich, da hast du definitiv auch deine eigene Sexualität überdacht in dem Moment. Nein, wirklich, der war so sexy. Eine Freundin von mir hat mir mal China Girl noch mal vorgespielt und hat gesagt, weißt du, was er da macht? Und ich so, ja, er singt China Girl. Sie so, nee, das ist Sex, was er macht. Er verführt dich mit dieser Brücke und so weiter. Natürlich, das Video ist auch sehr sexy, aber wie David Bowie China Girl singt, was ja auf der ersten oder auf der zweiten, ich glaube, auf der ersten Iggy Pop ist, auf der Idiot, das ist wirklich, das ist Verführung, das ist eine hohe, er war ein Verführer. Ja. Und auch als ihm war auch nichts peinlich, weißt du, diese Sache mit Labyrinth, ein Film, den ich liebe, wie er mit diesen engen Strumpfhosen da rumgelaufen ist und dieses, weißt du, das sind auch Sachen, die vergisst man nicht. Und das ist wirklich ein Künstler, einer der großen Künstler, der die Welt verändert hat, der zumindest die Musik verändert hat. Die Musik nachhaltig verändert hat.
Ja, also, weil du gerade gesagt hast mit Tin Machine und dann diese, man auf ihn trifft wirklich das Wort Aura. Und natürlich unter Schauspielern sagt man Bühnenverdrängung. Es gibt so Persönlichkeiten, neben denen stehst du auf der Bühne und du verschwindest. Man sieht dich nicht mehr, weil dann der Schauspieler oder der Mensch, der neben dir steht, ein Charisma und eine Aura hat, dass alles andere plötzlich nur zum Beiwerk und zum Schmückwerk wird. Mhm. Und das hat er auch. Und ich glaube, um nochmal auf mein Beat-Lexikon zurückzukommen und DDR, ich glaube einfach, als dann Let's Dance rauskam, was ja nun wirklich global ein Hammerschlag war, als er dann plötzlich auf 1 ging weltweit, Als er dann wirklich, ich sag's mal ganz abwertend, als er Mainstream wurde, also raus aus der Indie-Ecke, ja. Plötzlich wurde er Mainstream, er wurde Pop, er hatte sich ja mit dem Nile Rodgers von genau. Chic hatte er sich zusammengetan und so. Da konnte man natürlich dann auch nicht mehr ihn wegdiskutieren und er lief natürlich dann auch in den DDR-Discos, das ist klar. Mm-hmm. Aber er war eben nicht eindeutig.
Ja, ja.
Und er war eben auch... So, er hat sich auch selbst ja künstlich stilisiert. Er hat ja auch sozusagen eine eigene Figur erschaffen, ob das nun der Thin White Duke war oder Ziggy Stardust und so. Und das war eben letztendlich ein, ja, wie soll ich jetzt noch sagen, das war auch so ein Ansatz von ihm, ein Hohelied auf die Individualität und auch auf Kunst und auf Freiheit.
Er hat halt auch immer gespielt, wenn du dir den Nachruf von Conan O'Brien anguckst, auf seinem Kanal, wo er über der Bowie spielt, da gibt es 3 Ausschnitte von Bowie und da siehst du, je nachdem, wie er gerade die Haare hat, so ist er halt drauf. Er hat halt irgendwann Anfang 2000 diese ganz langen, wallenden Haare gehabt. Da war halt so dieser Bohem und war auch sehr weich. Und er hat auch eine Platte gemacht, die mir nicht besonders gefiel, die Hours. Aber das, was du halt sagst, er hat halt wirklich einfach, er war dann gut, wenn er nicht eindeutig war. Wenn er versuchte, eindeutig zu sein, wie zum Beispiel mit Tin Machine, wenn er versucht hatte, ein sozialkritisches Lied zu schreiben, dann war das sehr, sehr strange. Dann war das nicht richtig gut. Er hat auf der Never Let Me Down hat er ein Lied gemacht, Time Will Crawl, was eindeutig auch von 80er Jahre Angst und Kalten Krieg und so weiter und Tschernobyl auch beeinflusst ist. Und da ist er nicht eindeutig und das macht dieses Lied so gut. Time Will Crawl, hört ihr das mal an, das ist ein richtig geiler Song.
Wo er
versucht hat, wirklich einen Trend hinterherzulaufen. Selbst die Earthling. Ich fand die Earthling großartig, aber viele haben gesagt, warum macht er das? Das Drum and Bass Ding ist gelutscht. Das ist durch das Thema. Aber er hat sein eigenes Ding daraus gemacht.
Ja. Ich habe dann nochmal ein Erlebnis gehabt mit David Bowie. Ich glaube, das war ein Jahr, nachdem er gestorben war. Da war dann im Lido, ein sehr, sehr, wirklich einer meiner absoluten Lieblingsclubs in Berlin, in der Nähe von der Warschauer Straße. Da war sozusagen ich will nicht sagen ein Fan-Treffen, sondern die Berliner Musikszene traf sich und da waren irgendwie 20, 30 Bands, die nacheinander auftraten und ihre Lieblings-Bowie-Lieder spielten. Und das war von unterschiedlicher Qualität. Es waren natürlich die üblichen Verdächtigen dabei. Also ich rede jetzt mal von der Setlist, also von der Songauswahl. Mhm. Ja, aber dann eben auch Songs dabei, wie so, was ist denn das für ein Krach? Was machen die denn da? Aber plötzlich habe ich etwas verstanden, weil er war eben mehr als nur ein Musiker, sondern er hatte eben, ja, ich glaube, durch Ziggy Stardust hat er eben so einen Stempel hinterlassen oder so eine Marke hinterlassen. Er hatte so ein Charisma, er war einfach so eine bedeutende Persönlichkeit für die Menschen. Der hat einfach viel mehr gemacht als nur Musik.
Ja, ja.
Und das habe ich da gespürt, weil ich so, ach, jetzt verstehe ich David Bowie, weil ich merkte einfach, da waren Menschen, das Lido war gerammelt voll mit Menschen und die waren alle so emotional miteinander verbunden. Nicht weinerlich, gar nicht, sondern das war ein Happening für David Bowie. Mhm. Und da habe ich gesagt, welchem Menschen, ob das nun Künstler ist, Musiker oder Schornsteinfeger, wurscht. Aber wenn du das als Mensch schaffst, dass du so solche Spuren, solche tiefen Spuren in der Menschheit hinterlässt, das klingt jetzt sehr, sehr pathetisch und sehr groß. Mhm. Aber ich habe den Eindruck, dass genau das ist, was David Bowie hinterlassen hat.
Ja,
und das hat mich sehr beeindruckt.
Das habe ich gemerkt. Ich war ja auf mehreren Tribute-Konzerten. Ich war ja unter anderem auch beim ersten Tribute-Konzert zu seinem 70. Geburtstag in London in der Brixton Academy, wo ich zum ersten Mal seine alte Band sah mit anderen, also Mike Garson, Earl Slick und Adrian Belew und so weiter, die ja immer noch touren oder jetzt im Moment halt nicht, aber noch im Januar habe ich die gesehen in Düsseldorf im Zack und habe auch Bowie Coverbands gesehen und alles Mögliche. Und das war, in London war es halt so toll, weil halt ganz viele sich die Klinke in die Hand gaben, da kam dann halt, am Ende kam dann Simon Le Bon und hat Let's Dance gesungen, da kam alle möglichen waren auch da und du hast gemerkt, es ist schön, dass sie da sind und es ist schön, diese Lieder zu hören, aber er ist nicht da. Du kannst ein Queen-Konzert machen ohne Freddie, das geht, das ist so hart, wie das klingt, das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Queen haben das große Glück gehabt, diesen Typ zu finden, Adam Lambert, der das wirklich irgendwie so aufsaugt und irgendwie auch eine große schwule Persönlichkeit ist und die Lieder halt auch zelebriert. Bei Bowie ist das ganz anders. Bei Bowie, die Songs gibt's zwar immer noch und die Songs leben auch noch, auch in verschiedenen Coverversionen, aber während eines ganzen Abends merkst du einfach, das ist einfach, der ist nicht wiederbringbar. Den gab es nur einmal. Ja. Den gab es nur einmal. Und das ist wirklich, das ist, glaube ich, das, womit wir auch aufhören sollten, über David Bowie zu reden, weil seht euch eure Helden so lange an, solange sie auf Tour sind und solange sie leben. Das ist, glaube ich, die Lehre, die ich gezogen habe. Und ich ärgere mich über jedes Bowie-Konzert, das ich nicht gesehen habe.
Ja.
Aber zum Glück können wir die Musik hören und alles Mögliche.
Ja. Er hat doch wirklich eine ganze Menge hinterlassen.
Ja.
Sehr, sehr viel Kunst. Es hat auch sehr viele Filme gemacht, wie wir ja wissen. Das weißt du ja viel besser als ich.
Auch sehr viele nicht so gute Filme, muss auch man auch
nicht so gute, aber Prestige, ne? Da spielt er ja auch mit. Da
hat Christopher Nolan gesagt, wenn Bowie nicht gesagt hätte, er spielt den Nikola Tesla, dann hätte er den Film nicht machen können.
Ja.
Aber was weiß ich nicht, ob das, aber das war natürlich der Hammer, als Bowie da auftauchte und natürlich speziell, hat auch Kackfilme gemacht, dürfen wir auch nicht vergessen, aber es gibt so viel zu entdecken und wie gesagt, wenn ihr noch mehr über Bowie wissen wollt und müsst, dann guckt euch einfach nochmal bei meinem Podcast zusammen mit Frederik Hormuth den Telecolic Bowie auf YouTube. Wir werden noch einige Literatursachen und noch einige Talkshow-Links auch nochmal.
War das nicht so, dass beim Telecolleg Bowie, dann nehmt ihr dann pro Folge eine Platte, ne?
Ein Album, also, genau. Es gibt auch eine Folge nur über Iggy Pop und eine Folge nur über Lazarus und so, aber wir nehmen uns die Alben vor. Ja.
Und das gibt's bei YouTube?
Bei YouTube, genau.
Aber als Download-Stream, also Audio gibt's das nicht, oder?
Als doch? Audio nicht, nee, es gibt's nur bei YouTube. Wir nicht innovativ genug zu
Mit Gucken sozusagen.
Ja, nicht zum Gucken auch. Wir sind auch schön. Freddy ist auch ein sehr hübscher Kerl, kann man nicht anders sagen. Muss man auch einfach sagen.
Ja. Du, ich dachte jetzt schon Freddie Mercury. Weil
ja, auch, der natürlich auch. Aber wie gesagt, ich bin gespannt auf den Stardust-Film. Ich bin da guter Dinge. Es kann sein, dass der richtig gut wird. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch eine Sache sagen. Es gibt noch eine Neuigkeit von mir, die du auch noch nicht weißt.
Oh.
Und zwar ab sofort moderiere ich, und jetzt kommt's, haltet euch fest, den John Sinclair YouTube-Kanal.
Oh.
Der John Sinclair Night Talk, der wird von mir moderiert ab sofort. Und könnt ihr bei YouTube gucken. Die erste Folge ist quasi ein Rundumschlag über was John Sinclair eigentlich ist, welche Sachen es gab. Ist so ein bisschen theoretisch alles, aber ab der nächsten Folge habe ich Gäste und ich habe tolle Gäste dabei, ich habe Hörspielmacher dabei, ich habe unter anderem Michael Braun vom Tonstudio Braun, dessen Vater damals die ganzen John Sinclair Kassetten gemacht hat in den 80er Jahren. Ich habe die Lektorin von John Sinclair dabei, ich habe demnächst einen gewissen Jason Dark neben mir, mit dem ich über John Sinclair rede und Schauspieler und Synchronsprecher.
Ist das der Original? Nee, Jason Dark, gibt's den eigentlich?
Den gibt's, ja. Helmut Relle Gerd heißt der und wohnt in Bergisch Gladbach und ist der Vater von John Sinclair und mit dem rede ich dann auch. Und also das ist wirklich ein ganz großes, also wenn du dem kleinen Hansi Bender damals an der Haltestelle Bochum-Leer mit seinem neuen John Sinclair-Heft in der Hand gesagt hättest, dass er mal später den John Sinclair YouTube-Kanal moderieren wird, ja, da hätte der kleine Hansi dich angeguckt und hat gesagt, was ist YouTube? Also das hätte ich jetzt auch nicht geglaubt. Also wie gesagt, das ist für alle Sinclair-Fans, bleibt nerdig, schreibt uns Anregungen auf jeden Fall.
Ja, genau. Ich bin ja gerügt worden, zu Recht, weil ich bei der Folge Schools Out mich versprochen habe. Ich habe nämlich behauptet, der Lehrer kam in die Klasse und sagte, seid bereit, für Frieden und Sozialismus, seid bereit. Und dann antworteten die Schüler irrtümlicherweise, seid bereit. Das ist natürlich dummes Zeug.
Allzeit
und ihr habt alle recht. Auch Martina Brandl von unserem Lieblingspodcast, drückst du mal Rekord, hat mich schlecht, aber recht parodiert. Und Martin Rosengarten sagte, naja, das kann ja vielleicht sein, dass die in Sachsen das so gesagt haben. Nein, lieber Martin, ich habe mich versprochen und ich wurde also gerügt von der Community zu Recht. Es hieß natürlich, seid bereit, immer bereit.
Immer bereit. Ich dachte, allzeit
bereit. Und alle Menschen, die mir oder auch Hennes Mails schreiben, bitte tut das.
Ja.
Wenn euch was, es ist völlig normal, dass ich Sachen vergesse oder verwechsle. Nehmt es mir bitte nicht krumm.
Wir sind beide über 50. Weißt du, wir sind froh, dass wir überhaupt noch einen geraden Satz auf die Kette kriegen. Ja,
ja, da hast du recht.
Hast du gesagt? Was? Sprechen Sie lauter.
Und wenn
brauchen
wenn
es Sie Themen einen Weihnachtsmann, gibt, wo ihr ich sagt, bin Student.
Und wenn es Themen gibt, wo ihr sagt, ja, Mensch, da müsste man drüber reden. Das wäre doch mal ein Thema. Dann, dafür sind wir machen es ja für euch. Ne?
Genau.
Also, meine, ne?
Eine Dienstleistung. Also über David Bowie kann ich noch Stunden reden, das weißt du.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Guckt euch den Telekolleg Bowie an.
Jetzt müssen wir uns mal überlegen, ob wir irgendwann mal einen Podcast machen über Freddie Mercury und Deutschland. Naja doch, Freddie Mercury war ja auch in Deutschland, in München. Hatte da auch wirklich wilde...
Ja, war in München, aber ich weiß nicht, ob Queen wirklich eine Bedeutung haben für die DDR, Thomas.
Nee, jein.
Ja, also Freddie Mercury stellen wir mal ganz weit hinten an.
Aber weißt du, was ich wirklich interessant finde, ist, dass sowohl bei David Bowie und auch bei Freddie Mercury, dass Deutschland da wirklich, dass man ganz entscheidende
Zufluchtsorte. Oder? München war für Freddy ein Zufluchtsort, definitiv. Der hat natürlich konnte er seine Homosexualität in München total ausleben. Das war ja in den 80er Jahren der schwulen Hotspot, sag ich jetzt, Hotspot ist jetzt negativ besetzt, aber der schwulen Ort überhaupt in Deutschland, noch lange, lange vor Köln übrigens, war München das Ding. Und da hat er sich sehr, sehr wohl gefühlt und halt dann irgendwann mal auch nicht mehr wohl gefühlt und ist dann wieder nach London gegangen. Und für Bowie war es halt Berlin.
Ja.
Ne, aber da uns fällt noch was ein. Weißt du, und wenn wir über das Beat-Lexikon der DDR reden, uns fällt irgendwas ein, Thomas.
Da habe ich überhaupt keinen. Wir haben Themen ohne Ende. Also das ist es nicht. Ja. Aber ich finde es auch immer cool, wenn Leute sich melden und sagen, Mensch, rede doch mal darüber.
Na natürlich. Wir
Hennes, es war gerne. Wieder mal ein inneres Fußbad.
Ja.
Auch wenn ich diesmal nicht so richtig zu Wort gekommen bin. Aber ich habe immer mal wieder
so das eine oder andere Satzzeichen kam doch von dir.
Ja. Naja, ich habe ja auch keine Ahnung von David Bowie. Und weißt du, was natürlich sehr schön ist? Wenn jemand über etwas redet und hat wirklich Ahnung und ich meine, mal ganz ehrlich, kennst du einen noch größeren David Bowie-Fan, als du es bist? Also ich kenne ihn nicht.
Naja, außer Freddy Hormuth und ich kenne noch so ein paar andere noch.
Na gut, der eine ist ein Eskimo und der andere lebt irgendwie in Kapstadt
Heppenheim
oder so.
Oder? Nein, ich bin schon, du weißt, und das weißt du auch von mir, und wenn ich von irgendetwas Fan bin, dann bin ich richtig Fan.
Ja,
und wenn ich irgendwas dann auch beruflich machen darf, wie zum Beispiel jetzt, ich nehme das ja auch als eine Dienstleistung, das, was wir machen, ist ja auch ein Beruf und eine Berufung, it's a gift and a curse, dann knie ich mich da auch richtig rein. Und wenn ich über David Bowie rede, rede ich über David Bowie. Wenn ich über John Sinclair rede, rede ich über John Sinclair. Und wenn du über das DDR-Lexikon der Beatmusik reden willst, dann reden wir darüber auch sehr gerne.
Ja. VEB Lied und Zeit 1980.
Kann man noch irgendwie erwerben bei eBay, ne, oder?
Ja, also bei eBay kann es unter Umständen sehr teuer sein. Ich mache jetzt mal Werbung. Es gibt eine absolut fantastische Homepage und die möchte ich euch zum Schluss noch empfehlen, weil ich da nämlich unglaubliche Schätze gehoben habe und diese Homepage heißt Buchpreis 24.
Ah, und das kenn ist
sozusagen das ist sowas Ähnliches wie so eine Google-Suchmaschine für Secondhand-Bücher.
Ja.
Und das ist fantastisch. Und dann gibst du ein Beat-Lexikon und dann zeigt er dir an, auf welchen Seiten, ob das nur Booklooker ist oder Medimobs oder sonst wie, da zeigt es dir an, wo es die Bücher alle gibt und zu welchem Preis. Und ich weiß noch, dass ich für meine liebe Mutter, übrigens unser größter Fan unseres Podcasts ist meine liebe Mutter Monika in Leipzig, die uns jede Woche hört und die großer Fan ist. Und liebe Grüße nach Leipzig zu meiner lieben Mami.
Ja.
Und meine Mutter sagt irgendwann, ja, ich suche das und das Buch, dass du dann eben auch bestimmte Ausgaben bekommst. Also nicht immer, aber ich habe da schon viele Schätze gehoben, dass man da einfach sagt, es gibt das und das Buch, aber eigentlich gibt es das gar nicht mehr offiziell zu kaufen. Oder ich hätte gern die Ausgabe aus den 60er Jahren. Schauen wir mal. Und man wird, zu 80% wird man fündig. Und also diese Seite, Buchpreis 24, großartig. Und da werdet ihr auch das Beat-Lexikon von VEB Lied und Zeit. Der Autor hieß H.P. Hoffmann. Ja. Ich weiß nicht, wie er richtig hieß. Also da werdet ihr das Buch auf jeden Fall finden. Ihr müsst natürlich das Buch nicht kaufen.
Nein,
das,
man wir kann werden auch ohne darüber noch Buch in Länge sprechen. Das Beat-Lexikon von H.P. Hoffmann.
H.P. Hoffmann, H.P. Baxter
ja,
übrigens.
Genau.
Hyper.
Also,
es war ein Träumchen.
Genau, also.
Es hat wieder mal Riesenspaß gemacht.
Mir auch.
Ja.
Alles Liebe.
Also, mach gut und mach nicht so oft.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.